Dieser Podcast wird unterstützt von DM Bio. Kaugummi-Eis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Beim Zeus, ich hätte nicht gedacht, dass Martin Wuttke meine Einladung zu Toast Hawaii annehmen würde. Im Nachhinein kann ich gar nicht mehr genau sagen, was mich zweifeln ließ. Möglicherweise diese Lonesome Rider Aura, die ihn zu umgeben scheint, zu Recht oder zu Unrecht. Martin Wuttke kehrt sein Inneres nicht ungefragt nach außen. Vielleicht liegt es daran. Oder weil er seine Rollen verkörpert, als ginge es dabei um Leben und Tod. Mit der Fähigkeit, zwischen Zorn und Zuneigung lediglich ein Zwinkern platzieren zu müssen. Sein Schauspielstudium absolvierte der 1962 in Gelsenkirchen geborene Wuttke Anfang der 80er Jahre in Bochum und arbeitet seitdem mit den anspruchsvollsten und erfolgreichsten Regisseuren zusammen, auf der Bühne wie auch vor der Kamera. Mit Wien beginnt unser Gespräch. Aber bald gehen wir weiter zurück, ins Hinterzimmer von Großvaters Friseurladen nämlich, wo die Großmutter Königsberger Klopse für das Personal kochte und zu Weihnachten schlesische Weißwürste und große Töpfe voller Sauerkraut. Und all diese Geschichten erzählt Wuttke mit dieser tollen Stimme. Also, let's go. Herzlich willkommen, lieber Martin.
Vielen Dank.
Es ist der absolute Blindflug. Also ich saß schon das ein oder andere Mal einem Gesprächspartner gegenüber, einer Gesprächspartnerin und wusste jetzt nicht so viel über die Person in puncto Essen. Mhm. Bei dir weiß ich drei Sätze, die ich aus 100 Interviews herausgepresst habe. Du trinkst Hollersaft, wenn du in Wien bist und auf dem Weg zu Proben im Café Korb frühstückst. Hm. Das ist alles, was ich weiß.
Okay, das ist aber schon eine Menge, finde ich.
Ja?
Viele Leute wissen das nicht.
Aha. Wie oft bist du in Wien?
10 Jahre lang bin ich gependelt zwischen Wien und Berlin und manchmal 3-mal in der Woche. Also ich habe auch eine Wohnung gehabt in Wien und eine sehr hübsche Wohnung, die ich noch immer vermisse. Das heißt, ich kenne Wien ziemlich gut und habe da gearbeitet und mag die Stadt wahnsinnig gerne und habe zum Beispiel sowas wie die berühmten Wiener Kaffeehäuser sehr genossen und intensiv genossen und vermisse sie dementsprechend hier in Berlin. Ja.
Was sollte man verstehen, wenn man in einem Wiener Kaffeehaus sitzt? Also was macht die Philosophie, was macht den Zauber dieser besonderen Orte aus?
Dass man erstens in den Kaffeehäusern, da geht man nicht, also es ist völlig selbstverständlich, dass man stundenlang, möglicherweise sogar tagelang bei einer Tasse Kaffee da sitzen kann. Und das ist als höchste Unfein gilt, aufgefordert zu werden, wollen Sie nicht noch was bestellen?
Wirklich?
Ja. Ja. Das ist vielleicht ein Aspekt. Ich glaube, es gibt keine Stadt, also ich kenne jedenfalls keine, in der man so gut alleine sein kann, ohne einsam zu sein wie Wien. Und das liegt unter anderem an den Kaffeehäusern, weil man sich da aufhalten kann. Man ist in Gesellschaft, man kann tun, was man will. Man kann arbeiten, lesen, Zeitungen lesen. Man kann in den meisten hervorragend essen und einigermaßen preiswert essen. Man sieht Leute, man ist unterhalten. Es gehen Leute aller Altersgruppen dahin. Und das ist einfach toll an dem Wiener Kaffeehaus. Und im Allgemeinen ist das Personal, das sind keine Jobber, sondern das sind Profis. Und das macht einen großen Unterschied, finde ich, etwa zu Berlin oder zu dem, ja, genau, da jobben nicht Leute und machen mal so, die sich eigentlich erzählen, sie sind Webdesigner und machen das nur so mal vorübergehend oder so, im Kaffeehaus arbeiten oder was weiß ich wo. Sondern das sind alles Profis und so verhalten sie sich auch. Und so erwarten sie auch, dass man sich ihnen gegenüber
verhält. Aha, da, was ist denn dann der Verhaltenskodex?
Ja, das lässt sich, Ich will es mal andersrum anfangen. Eins meiner favorite Hangouts in Wien, das habe ich kennengelernt, weil man noch sehr spät essen kann. Und ich war da, weil ich da gedreht habe und hatte gefragt, wo geht man da hin? Und dann haben die mir das empfohlen, das Café Engländer, dem ich auch bis heute oder noch, wo ich noch immer gerne hingehe. Und da bin ich hingekommen, es war Sommer und draußen war so eine... waren Plätze, wo man draußen sitzen konnte. Bei uns nennt man das Terrasse. In Wien ist das der Schani-Garten. Und da kam ein eher für mein Verständnis unfreundlicher Mann auf mich zu und ohne mich anzuschauen, während er eher so über die anderen Gäste schaute, sagte, was wollen Sie? Und dann habe ich bestellt und nichts zum Trinken. Und dann habe ich gesagt, können wir so. Und dann habe ich das bestellt. Und ich dachte so, was ist das schnöselig? Da kann ich mich doch wenigstens angucken, wenn es um, es gebietet doch die Höflichkeit. Da dachte ich, hier gehe ich nicht mehr. Das Essen war allerdings sehr gut und nur der Typ war so ein bisschen schräg. Ich muss dazu sagen, ich kam rein und hinterm Tresen arbeitete jemand, den ich aus Berlin kannte.
Aha.
Wie auch immer. Am nächsten Tag hatte ich wieder Spätdrehschluss und mir fiel nichts anderes ein, als wieder dahin zu gehen. Wieder derselbe Kellner, der sich wieder in der gleichen Manier neben mich stellte und sagte, selbe wie gestern. Dann dachte ich, das kann er nicht wissen.
Wow.
Das kann er einfach nicht wissen. Und er wusste es.
Wow.
Und zwar inklusive des Weins und ja, das macht den Unterschied aus. Und dieser nämliche Kellner mit dem, ja, ich würde nicht sagen, dass es eine Freundschaft war, weil es eben auch das gehört zu der Professionalität dazu. Diese Art von Übergriffigkeit, bloß weil man sich ein bisschen kennt, die gibt's eben auch nicht. Oder
also keine Rückfragen. Also das geht, das sind rein professionelle Vokabeln, die da von links nach rechts gehen.
Also man kennt die Gewohnheiten, wenn man zum Beispiel in dem Café Korb, von dem du erzählt hast, das war mein Frühstückscaféhaus, dann gibt's natürlich auch, da weiß man, da kommt der Herr Wuttke und das ist ein Schauspieler vom Burgtheater und da weiß man schon, da gibt's so, in Wien heißt das Logen, das sind so die so Sitznischen und die sind sehr begehrt da. Und wenn da irgendwelche Touristen sitzen, dann gehen die Kellner dahin und sagen, entschuldigen Sie, der Herr hat schon längst vorbestellt und so.
Ah.
Und dann, also es gibt
dann kriegst du da die guten,
ja, gibt okay. Das, das kann man nur genießen, wenn man dazugehört, wenn man zu den armen Opfern gehört, denkt man, so eine Unverschämtheit oder so. Aber das ist Wien.
Du hast von dieser Wohnung in Wien gesprochen, die so schön war. War da auch die Küche so schön?
Die Küche war, ich fand sie eigentlich ganz niedlich. Das Gute an der Wohnung war, es war halt eine möblierte Wohnung, aber sie war tatsächlich sehr hübsch möbliert und ich kann das, bis zu einem bestimmten Grad konnte ich das immer genießen, dass ich das gar nicht gemacht habe. Dass ich das nur so entgegennehme. Dass ich
schöne
nicht,
Formulierung.
Dass ich nicht damit bestimmt, das ist nicht Ausdruck meiner Persönlichkeit oder das nichts daran. Es war aber einfach hübsch. Und so war auch die Küche hübsch, einigermaßen praktisch. Auch es hatte sich da mal jemand eingerichtet. Und das war überhaupt das Tolle an der Wohnung. Man schaute von der Küche und von mehreren Zimmern in einen kleinen Innenhof und da war eine Silberschmiede. Und man schaute von oben in diese Silberschmiede rein. Und dieser Innenhof war wahnsinnig hübsch. Und es war, ja, zauberhaft. Man dachte so, befindet sich im 19. Jahrhundert oder sowas. Und die Küche war, ja, die war eigentlich ganz schön.
Und wenn du an diese Zeit, es sind so viele Jahre, die du in Wien ja verbracht hast, oder viele Tage und Wochen und Monate. Aber wenn du jetzt sagen würdest, es gibt so zwei, drei, wie würde der Webdesigner sagen, Signature Dishes? Also Mahlzeiten, die du auf jeden Fall symbolisch mit dieser Zeit verbindest. Was wäre das?
In Wien kann man einfach fantastisch essen, wirklich fantastisch essen. Und zwar meine ich damit in der Breite. Natürlich kann man in Berlin auch sehr, sehr gut essen, aber das wird langsam besser. Aber eigentlich gemessen an Wien ist es noch immer Banausentum in der Breite. Mhm. Zum Beispiel in Wien muss man nicht in ein vornehmes Lokal gehen, sondern man kann überall halbwegs vernünftigen Wein zu halbwegs vernünftigen Preisen. Hier in Berlin kann man auch, die offenen Weine sind eigentlich, auch wenn es ein ziemlich teures Lokal ist, eher untrinkbar in meinem Verständnis.
Mhm.
Das wird dir in Wien kaum passieren. Oder ja, selten passieren. Ja, die österreichische Küche ist sehr speziell und also ich mag sie sehr, sehr gerne. Was sind so die Sachen. Also was zum Beispiel natürlich, was es bei uns gar nicht gibt, ist Bäuschel.
Was ist Bäuschel?
Das ist Lunge und weißt du, dass ich weiß, dass das schwer ist für dich, das kann ich mir vorstellen, aber es ist sehr, sehr gut. und Kalbsbries, Kalbsbries ist es, ne? Und solche Sachen, also Innereien generell. Sowas gibt es in Österreich noch, das kann man auch in den Metzgereien kaufen. Bei uns gibt es ja nur so mittlerweile nur noch so Fleischboutiquen, wo es nur so Filets gibt, die in den Auslagen sind. und davon ist Wien weit entfernt und natürlich auch die Küche ist davon weit entfernt. Und solche Sachen gibt's. Dann gibt es ein herrliches, ach, es gibt so viele tolle Restaurants. Eins muss ich noch erzählen. Ja. Es gab ein Feinkostladen in der Wollzeile und da kochte jemand im Hinterzimmer. Herr Erwin, der hieß Herr Erwin. Man sprach ihn auch an als Herr Erwin und da gab es nur vier Tische und der hatte so einen kleinen Herd mit vier Flammen und konnte fantastisch kochen. Also wirklich fantastisch kochen. Er hatte auch die besten Zutaten, weil dieses Feinkostgeschäft, das merkt man eben auch an Wien, dass mehrere hundert Jahre Zentralismus sind nicht vorbeigegangen an der Stadt. Also die besten Waren, besten Marmeladen, die besten, weiß ich nicht, Forellen, Kaviar, Saiblings, Kaviar, die besten Saiblinge, alles wurde dahin transportiert. Genau. Und der Herr Erwin, der hat da im Hinterzimmer Dinge gekocht und zustande gebracht in diesem kleinen Herd, die ich nie vergessen werde und für immer vermissen werde. Die mussten nämlich pleite, die sind pleite gegangen und das gibt's leider nicht.
Wie schade.
Ja.
Starten wir doch mal Anfang der 60er Jahre in Gelsenkirchen. Also da, wo du geboren wurdest, bist du ja gar nicht kontinuierlich aufgewachsen, sondern als du in die Schule gekommen bist, sind deine Eltern mit dir nach Bochum gezogen. Und das wird jetzt nicht die erste Erinnerung sein, aber was ist denn die erste Erinnerung an einen Esstisch, an einen Essplatz?
Das war tatsächlich bei meiner Großmutter, die, also es gab ein Friseursalon, mein sehr ambitionierter Großvater, der eigentlich sich zu höheren Berufen fühlte, musste wahrscheinlich wegen des Krieges oder wegen irgendwelcher Wirren, konnte er nicht studieren und war dann dazu gezwungen. Der war gelernter Friseurmeister, aber benahm sich auch so und gerierte sich auch immer als jemand, der zu höheren Berufen war und wurde auch von meiner Großmutter so behandelt. Ich war so ein kleiner Mann, der so Kamelhaarmantel trug und so und immer so eigentlich performte
auch. Ein feiner
Herr. Ein feiner Herr zu sein, was auch so ein bisschen natürlich zu diesem, was für den Laden, für den Friseurladen, glaube ich, ganz gut war. Im Hinterzimmer regierte meine Großmutter, die aus Preußen war. Und die für die Lehrmädchen, das waren damals nur Lehrmädchen, also Lehrjung, kann ich mich nicht erinnern, in einem Friseurladen gesehen zu haben. Der einzige, das war immer entweder mein Großvater als Friseurmeister oder dann nach seinem Tod wurde ein Mann eingestellt, der dann der so den Meisterbetrieb und den Ausbildungsbetrieb da übernommen hat. Und sonst waren es eigentlich nur Frauen, die da gearbeitet haben. Und im Hinterzimmer gab's halt die Küche meiner Großmutter. Und da gab es einen großen Tisch und da aßen die Lehrmädchen und das ganze Personal aß da. Und da kochte meine Großmutter und es war auch eigentlich der einzige Raum, wo man sich dauerhaft aufhielt. Ja, weil da auch immer gekocht wurde, von morgens an. Am Morgen war Frühstück und dann räumte sie das ab und dann wurde gekocht. Dann fand ich immer die so Kochutensilien sind eigentlich gute Spielzeuge, fand ich immer.
Wenn man Lärm machen darf, auf jeden
Fall. Ja, ja. Und da gab es große Herde, es mehrere Herde, es gab schon einen Gasherd, aber es gab auch zwei Kohle- oder Holzbeheizte oder kohlebeheizte Öfen, auf der meine Großmutter mit großer Geschicklichkeit zu kochen wusste. Darüber gab es so ein großes Brett, wo üppige Gefäße mit
Porzellangefäße,
ja, so,
mit
wo sie,
Mehl und Gewürzen.
Ja, wo sie immer mit den Händen rein.
Ja, toll.
Genau. Also, und es wurde ja halt dauernd gekocht. Und da saß man auch an dem Tisch und spielte oder ja, und daran kann ich mich gut erinnern. Und die war eine gute Köchin. Es gab halt so ostpreußische oder davon geprägte Küche. Und viele Speisen davon sind mir unvergesslich.
Zum Beispiel?
Naja, natürlich die Königsberger Klopse, die unvermeidlichen. Aber ja, viele andere Sachen. Oh, das habe ich gerade wieder entdeckt. Es gab schlesische Weißwürste.
Ja. Oh, die hat meine Mutter geliebt. Da konnte man aber auch. Ja, ja.
Das kennt kaum jemand.
Ja, da musste man aber auch, wenn man da einen guten Schlachter gefunden hatte. Das kann nicht jeder gleich gut. Also ich
habe einen gefunden, ich kann dir sagen.
Ich bin selbst, ich bin nicht scharf drauf, aber meine Mutter wäre es gewesen. Und die hatte so, also genau, diese Weißwürste, die wurden dann auch auf eine, mit einer speziellen Technik, also einmal so durchgeritzt und dann ganz virtuos, zack, 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 war der Darm da ab und also lecker. Ich erinnere mich daran, dass die sehr lecker waren.
Genau. Und das war was, was früher nur in der Weihnachtszeit hergestellt wurde. Das war das Weihnachtsessen.
Ja.
Genau, und solche Sachen. Und dann gab es natürlich auch diese, also es gab immer große Töpfe mit, ich glaube, wo sie selber Sauerkraut gemacht hat dann und all so ein Zeug. Also es war ein richtiger Haushalt und so eine Haushaltung, wie es mit Vorratshaltung und all so ein Zeug.
Ja. Und für so viele, das ist ja auch manchen Menschen nach wie vor so, ich will nicht sagen in die Wiege gelegt, aber es gibt Menschen, die mit so einer Leichtigkeit, da gar keine Herausforderung sehen, sondern so ein Selbstverständnis. Wie viel seid ihr? 10? Okay, alles klar. Die auch so ein Gefühl haben für Mengen, ne? Ja. Also wenn du jetzt sagst, dass sie dann immer in diese Töpfe gepackt hat, ohne irgendwas abzuwiegen oder so, alles nach Gefühl und dann wahrscheinlich aber doch auf den Punkt. Das ist schon auch echt ein Talent. Bei dir zu Hause wird es ein bisschen anders ausgesehen haben. Du hattest 3 ältere Brüder, die sehr viel älter waren, Halbbrüder. Dein Vater war viel unterwegs, viel auf Montage. Deine Mutter ist früh krank geworden. Die ist früh an Krebs erkrankt.
Ja.
Die vielleicht einzig gute Nachricht daran war, dass sie dadurch auch häufig zu Hause war. Sie lag in der Wohnung im Bett. Wie war das, wenn du aus dem Kindergarten gekommen bist oder aus der Schule? Hatte sie genug Kraft, dass sie euch Essen zubereiten konnte? Wie ist das gewesen?
Man muss dazu sagen, meine Mutter war alles andere als eine gute Köchin. Also sie hat von ihrer Mutter eigentlich so gut wie gar nichts gelernt. Und also es gab so einfache Speisen, konnte sie schon, das konnte sie schon. Aber der Koch war eigentlich mein Vater. Also, der das auch, ich glaube, an den Wochenenden hat immer er gekocht. Und genau.
Hat er das auch gerne gemacht?
Ich hatte den Eindruck schon, das wird nicht immer so gewesen sein wie bei jedem Menschen. Manchmal ist man mehr oder weniger leidenschaftlich mit sowas. Aber ich hatte den Eindruck, dass er das schon auch genießt oder genießen konnte.
Wie war das, wenn du nach Hause gekommen bist vom Kindergarten oder von der Schule? Bist du dann zu deiner Großmutter gegangen oder bist du nach Hause gegangen und gab es dann, weiß ich nicht, Toastbrot oder ich weiß nicht, was hast du gegessen?
Stullen gab es natürlich, ja, Stullen wurden gegessen. Und ich bin gar nicht in den Kindergarten gegangen. Wir haben damals dann, wir haben zwischenzeitlich, also zwischen Gelsenkirchen und Bochum haben wir auf dem Land gewohnt.
Ach ja, stimmt.
Und da gab es ein anderes Leben, da gab es einfach ein vollkommen anderes Leben. Und ich habe verweigert, auch da sollte ich eigentlich in den Kindergarten gehen, ich habe das irgendwie verweigert. Aber das ging da gut. Ich wurde einfach morgens vor die Tür gesetzt und am Abend wieder reingeholt. Und
habt ihr draußen gespielt, hast du da?
Wir haben draußen gespielt, oder genau. Da kann ich mich eigentlich dran erinnern, dass das war sehr attraktiv, weil man dann so mit so Milchkannen musste man dann als Kind da zum Bauern gehen und Milch holen gehen und sowas alles. Und, ja.
Wie war das in der Zeit, nachdem deine Mutter gestorben war? Du warst ein sehr junger Junge noch. Dein Vater musste weiterarbeiten und konnte nicht jeden Tag zu Hause sein. Du warst wahrscheinlich ein Schlüsselkind.
Ja.
Und hast, kann ich mir vorstellen, Geld mitbekommen möglicherweise um dir, ja?
Ja, ich hatte in dem alten Portemonnaie meiner Mutter war das Geld. Das war natürlich dafür gedacht, dass ich mich selber versorgen kann, aber manchmal hatte ich auch andere Pläne.
Was sind für Pläne zum Beispiel?
Naja, ich hatte halt, da war eine Menge Geld drin dann manchmal. Und dann wurde es eng mit dem mit dem Haushaltsgeld. Es hatte den Vorteil, also unter uns wohnte eine Familie und zu denen konnte ich auch gehen, um zum Beispiel Mittagessen zu gehen oder sowas. Genau, und dann bei denen habe ich mich dann da gütlich getan. Und ja, doch, ich habe dann so angefangen auch einzukaufen und es gab dann schon so Sachen, weiß ich nicht, aber eher so rudimentär, die ich dann so für mich eingekauft und zubereitet habe.
Was denn zum Beispiel?
Na, sowas wie Spiegeleier oder ein Strammer Max oder irgend so ein Zeug.
Naja, Strammer Max ist ja schon advanced.
Findest du?
Ja, für einen kleinen Jungen. Und es kann ja auch einem ein Gefühl von Selbstständigkeit geben, dass man sich da selbst versorgt, dass man das selbst ganz gut hinkriegt.
Ich habe das bei meinen Söhnen auch versucht. So, ich dachte, aber es hat eigentlich nur bei einem richtig gut geklappt. Naja, bei 1,5 hat es richtig gut geklappt.
Und was heißt richtig gut? Ist bei denen
auch naja, dass da so wirklich sowas hängen geblieben ist. Also, dass die zum Beispiel was so, so vom, also, dass sie sich was selber was zu essen machen können, was sehr, sehr gut ist oder so. Oder was,
dass was ihnen über wirklich, das Spiegelei hinausgeht.
Ja, was darüber hinausgeht, genau.
Und was ihnen auch Spaß macht und auch der,
Ja, oder womit man zum Beispiel auch andere Leute erfreuen könnte.
Zum Beispiel einen eigenen Vater.
Zum Beispiel.
Ihr habt ja während der Corona-Zeit, wir tun so, als ob das so ein fester, ne, so, das geht ja weiter mit Corona, aber in der Zeit, als es anfing, so die ersten, das erste Jahr, wahrscheinlich 2020 war es ja extrem, oder die ersten 1,5 Jahre, ist auch in deiner Familie das passiert, was in vielen Familien passiert ist, dass die Kinder zurückgezogen sind.
Ja.
Interessant.
Ja, zumindest.
Also viele Eltern haben die, haben gesagt, super, das ist das Beste, was uns passieren konnte. Einige wenige haben die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, wahrscheinlich. Aber wie war das bei euch? Ihr habt auch so eine riesen WG plötzlich gehabt.
Ja, zu meiner großen Überraschung waren plötzlich alle meine Söhne wieder bei mir. Gott sei Dank ist unsere Wohnung relativ groß. Und dann war das eigentlich eine ganz schöne Zeit, muss ich sagen. Ich weiß, dass das merkwürdig klingt, weil ich weiß, dass es Menschen gibt, für die das einfach grauenhaft gewesen sein muss, diese Zeit. Wenn man zum Beispiel kleine Kinder hat und oder schulpflichtige Kinder, die und man in beengten Verhältnissen da mit denen leben und arbeiten musste, war das sicher der absolute Horror. Ich war schlagartig mal kurz arbeitslos. Ich habe in meinem ganzen Leben nie so wenig gearbeitet wie in der Zeit. Ich hatte eigentlich noch ein Engagement in Wien und das war alles schlagartig vorbei. Man konnte auch diese Reisen nicht mehr machen und viele von den Drehs, die eigentlich geplant waren, wurden abgesagt. Ich war wirklich arbeitslos und habe so wenig noch nie gearbeitet wie da. Und dann saßen wir da zu Hause rum und da konnte ich mich eingehend mit was anderem beschäftigen. Und einerseits habe ich zum Beispiel, wovon ich gar nicht wusste, dass ich dafür solche Leidenschaften entwickeln konnte. Es waren, wie ich mich erinnere, es war ein sehr schöner Frühling, als der erste Lockdown war. Es war immer gutes Wetter. Und dann habe ich angefangen, den Balkon zu begrünen und ich hatte nichts Besseres zu tun. Also jeden Morgen, wenn ich aufgewacht bin, habe ich sofort geguckt, was die Pflanzen machen, die ich gepflanzt hatte. Und also nach, weiß ich nicht, 3 Monaten sah der Balkon, ich würde sagen, wettbewerbsfähig aus.
Unser Dorf soll schöner
werden. Genau, also ich war weit vorgedrungen da. Das hätte ich mir vorher nie vorstellen können.
Und hast du auch Tomaten gepflanzt?
Ja, auch. Aber ja, so ein bisschen später, ich habe dann eher so, doch, Tomaten habe ich auch gepflanzt, tatsächlich. Die sind auch enorm groß geworden, weil die auch relativ schnell wachsen. Aber ich habe so Kräuter, habe ich vor allen Dingen erstmal gepflanzt. Und zu derselben Zeit, ja, das war zum Tagesablauf gehörte dann eigentlich, weil ich bin auch aus Angst ungern vor die Tür gegangen und habe immer meine Söhne geschickt. Die mussten, die mussten dann Sachen besorgen und Essen besorgen und dafür habe ich gekocht. Mhm. Genau. Und tagsüber haben die sich dann immer in ihre Zimmer verzogen und haben wer weiß was gemacht und dann habe ich relativ opulent gekocht.
Was heißt das? Was kochst du, wenn du opulent kochst?
Also mehrgängig halt, so dass man Zeit hat, sich um Vorspeisen zu kümmern oder auch Gerichte zu machen, die man jetzt nicht im Handumdrehen machen kann oder sowas oder die man auch nicht jeden Tag machen würde.
Hat dir das Spaß gemacht?
Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, ja.
Hast du dich da an deiner Fantasie orientiert oder an Rezeptbüchern oder hast du das aus dem Internet?
Teils.
Was war denn für dich eine Entdeckung, das zu machen, wo du dachtest, ob ich das hinkriege und dann war das ganz toll?
Ach, das weiß ich jetzt so speziell, weiß ich es gar nicht mehr.
Worin bist du richtig gut? Also wenn wir jetzt sagen würden, pass auf, Martin, nächste Woche passiert was, ein ganz wichtiges Gespräch und so. Könntest du nicht, da brauchen wir eine gute Stimmung, musst ein bisschen Eindruck machen, mach mal was, zaubere mal.
Seeteufel könnte ich zum Beispiel sehr gut zubereiten. Auch es gibt eigentlich eine Menge, womit ich angeben
Wie würdest du das starten?
Könnte.
Also sagen wir mal, wir sind zu sechst und du würdest eine Vorspeise, ein Hauptgericht, du hast ja gerade schon von Opulenz gesprochen und von mehreren Gängen, dann hast du hiermit die Freiheit. Du kannst jetzt hier der Maulheld sein, du kannst die tollsten Sachen erzählen und niemand wird wissen, ob es stimmt. Aber wie würdest du dieses opulente Menü für 6 Personen machen, was würde es als Hauptspeise geben? Wenn du jetzt einfach mal so...
Ich lasse mich dann eigentlich, gestern habe ich Tafelspitz gemacht, einfach nur, weil ich beim Fleischer war und da so ein tolles Stück Tafelspitz
hab liegen sehen. Du lässt dich also ad hoc inspirieren.
Genau. Also sowas zu konzipieren, finde ich eher, weiß nicht, da wäre ich ungeschickter drin.
Macht dich das auch unruhig? Nimmt dir das die Freude, wenn du weißt, nächsten Dienstag 6 Personen?
Also bei uns gibt es zum Beispiel zu Weihnachten riesige Essen, wo 25 oder manchmal mehr Gäste zum Essen kommen. Und das bedarf natürlich einer gewissen Vorbereitung. Und dass es eine Tradition gibt, also meine erste Frau, die macht immer eine Fischsuppe, eine sehr opulente Fischsuppe. Und dann stellt sich immer die Frage, was macht man danach? Das ist nicht so einfach. Und genau, und das macht mich schon, dann ist man natürlich, muss man sich damit ein bisschen beschäftigen. Ja.
Und gibt es dann das zu solchen Anlässen das feine Geschirr?
Ja.
Das Habt ihr wirklich unterschiedliches Geschirr?
Aber selbstverständlich. Nein, also ich selber gar nicht, sondern das ist von Margarita, die ja aus einer vornehmen, im Ganzen im Gegensatz zu mir, aus einer vornehmen Familie kommt. Und da gibt es natürlich das vornehme Silber und da gibt es auch noch das tolle Porzellan, was dann nicht immer rausgeholt wird, aber doch bei bestimmten Anlässen wird das dann. Ja, kommt das zum Einsatz.
Was ist das denn für eine Küche, in der du dann stehst, wenn du dir überlegst, was es nach der Fischsuppe gibt?
Also unsere Küche ist tatsächlich, unsere Wohnung ist, glaube ich, mal so angelegt worden, dass sie für Personal gedacht war. Also es gibt zu der Küche gibt es einen Hinterausgang. Mhm. Dazu kommt, dass es noch einen Durchbruch gibt, der sie öffnet. Mhm. Sie ist zwar eigentlich eine geschlossene Küche, aber wieder auch nicht. Und sie ist jetzt nicht riesig, aber für eine Berliner Küche dieser Art ist sie doch relativ groß.
So groß, dass da ein großer Tisch reinpasst?
Da ist ein großer Tisch drin, an dem man durchaus mit 10 Leuten essen könnte.
Oh. Das ist viel. Mhm. Aber wenn ihr so diese 25, wenn du diese Tafeln hast und ihr dann so 3 Tische hintereinander, dann ist das in einem anderen Raum. Ja. Ah ja, wow.
Und die Küche hat halt der Tisch ist eigentlich ein uralter Tisch, vielleicht das erste Möbel, was in der Wohnung war oder eins der ältesten Möbel. Es hat nur ich habe irgendwann mal einen Freund, der mich fragte oder der mir sagte, er könne Marmorplatten besorgen und keine Ahnung, was der genaue Hintergrund war. Jedenfalls habe ich da 2 Marmorplatten besorgt und mir besorgen lassen. Ja, keine
klar.
Ahnung.
Na klar, sind vom LKW gefallen.
Genau, und davon liegt einer auf diesem alten Tisch und der steht eigentlich in der Mitte des Raumes, er wird eigentlich hauptsächlich benutzt als Arbeitsfläche.
Man kann ihn ja auch nicht großartig, man kann so einen schweren Tisch auch nicht einfach mal so eben verschieben.
Der ist nicht sonderlich beweglich.
Werbung.
Heute bekommt der Partner dieses Podcasts, DM Bio, einfach mal eine Laudatio von René aus Paris, die als Autorin und Journalistin arbeitet. Liebe Frau Rust, irgendwie habe ich das Bedürfnis, Ihnen heute nach der Episode mit Josef Hader endlich einmal zu schreiben, um Ihnen zu sagen, wie viel Freude mir schon seit Anbeginn Ihr Podcast-Host der Wahl macht. Danke auch an Josef Hader für den Tipp mit dem Reisfleisch. Das wird heute gleich nachgekocht, wenn auch lieber mit Huhn statt mit Schweinefleisch. Sie können sich die Episode mit Josef Hader natürlich auch jederzeit anhören, falls das noch nicht passiert ist. Josef Hader, der erfolgreichste Satiriker Österreichs, toller Schauspieler, toller Regisseur. So, zurück zu René. Ich lebe seit rund 6 Jahren in Paris. Was ich dort wirklich schmerzlich vermisse, außer Fleischsalat und Leberwurst, ist ein DM-Markt. Hier gibt es keine Drogeriemärkte wie in Deutschland. Das decken die Supermärkte bzw. Kaufhäuser und in Sachen Kosmetik auch die Apotheken ab. In der Regel selten kostengünstig. Es existiert sogar eine Fahrgemeinschaft, ins Leben gerufen von einer Deutschen hier, die von Zeit zu Zeit mal rüberfährt über die deutsche Grenze nach Kehl hinter Straßburg, um dort im DM einzukaufen und für den Bedarf mehrerer Familien einen ganzen Kofferraum voll mit Produkten zu füllen. Sobald ich in Deutschland bin, zu Verwandtenbesuchen oder Festen im Freundeskreis, zu Behördengängen oder Arztterminen, komme ich jedes Mal mit Riesengepäck zurück, weil auch ich dann auf Vorrat einkaufe, übrigens auch die DM-Bio-Produkte, die Sie empfehlen. Ich habe schon vieles davon ausprobiert und war jedes Mal hoch erfreut über das Ergebnis, zum Beispiel bei den veganen Brotaufstrichen. Mein Favorit ist die Streichcreme Curry Papaya Mango. Oder den veganen Bliss Balls in den unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Vielen Dank also für Ihre Tipps und Ihren Podcast. Weiterhin gutes Gelingen, bon appétit und herzliche Grüße aus Paris, René. Da möchte ich sagen, vielen Dank, freut mich wirklich sehr, liebe René. Danke auch, dass ich das vorlesen durfte. Ich hoffe, das Hühnerreisfleisch à la Josef Hader hat gemundet und Sie sitzen jetzt in diesem Moment, da Sie die aktuelle Episode hören, von einem kleinen französischen Balkon, legen die Füße aufs Geländer, lehnen sich im Stuhl zurück und lauschen weiter dem Gespräch zwischen mir und meinem Gast. Salut et bonne journée, René. Ich stelle mir jetzt vor, dass du nach einer Vorstellung in der Volksbühne noch mit ein paar Leuten sitzt und nachbereitest und noch eine rauchst und noch eine rauchst und dann nach Hause gehst. Und es ist 12:30. Na, es ist wahrscheinlich später, ne?
Es kommt drauf an. Oft ist es auch früher.
Manchmal ist es auch früher.
Manchmal ist es auch früh.
Und dann, und zu Hause erst merkst du, dass du ein bisschen Hunger hast. Und bereitest dir jetzt aber nicht noch was Großes vor, sondern du gehst zum Kühlschrank. Was ist immer in deinem Kühlschrank?
Also, es ist ganz bestimmt Butter da, ein Parmesan da. Meistens, also es sind viele Sachen eigentlich da, weil ich weiß, dass sowas passieren kann. Und weil es relativ häufig passiert. Also ich würde mal sagen, dass ich zu jeder Tages- und Nachtzeit eine ziemlich gute Pasta hinkriege.
Und am liebsten welche?
Sehr beliebt bei meinen Söhnen ist Amatriciana. Und
wie genau? Was genau?
Das ist mit Zwiebel und Speck im Wesentlichen. Und Tomaten. Eigentlich wird es gemacht mit Guanciale, also Backenspeck von italienischem. Ich mache es, weil ich den für unterschiedliche andere Sachen noch brauche. Ich mache es tatsächlich mit Tiroler Speck. Also der kommt in die Pfanne und wird, den schmort man etwas, dann kommt etwas Zwiebel, dann kommen Zwiebeln dazu und etwas Knoblauch mache ich auch dazu, was auch nicht original ist.
Wie viel? Eine Zehe oder eine halbe?
Je nachdem, wie viel man macht natürlich. Zwei Aber ich würde pro Person eine Zehe.
Das ist, ja. Und schneidest du die klein oder kommt die in die Presse oder lässt du die im Ganzen?
In Knoblauch meinst du? Eigentlich will ich ihn klein schneiden, in dünne Scheiben, aber manchmal gefällt es mir auch, dass es so grob ist, dann zerdrücke ich ihn nur und schmeiß das ganze Ding da rein. Und dann kann man es auch noch mit Masala ablöschen, bevor man die Tomaten da drauf macht oder sowas. Also man kann das in verschiedensten Weisen modifizieren und das ist ja das Tolle an vielen Pasta-Gerichten, dass sie im Grunde relativ einfach sind.
Und wenn die Nudeln dann fertig sind, wahrscheinlich vermengst du alles miteinander.
Ja, ne? Das hängt ein bisschen ab auch von den Nudeln, die man macht. Also wenn man Carbonara macht oder so, geht's gar nicht anders. Aber bei uns ist es schon eher auch, weil meistens viele essen, ist das schon besser, wenn man das alles miteinander vermischt. Und es gibt dann eine große Schale und dann kann jeder sich daraus.
Ja. Ist das eine helle Küche?
Ja.
Eigentlich. Hängen da Bilder?
Ja, es hängt ein riesiges Foto von den Eltern von Margarita, die sich, glaube ich, auf dem Karneval befinden und das ist sehr, sehr groß. Ja, und das ist, die Küche ist relativ hell. Ich brauche es auch tatsächlich hell. Ich kann nicht so, im Dunkeln kann ich nicht. Ich muss ja sehen, was ich koche und so.
Wenn du morgens einen Kaffee machst, gibt es da einen Platz, an dem du immer sitzt, um den Tag zu beginnen? Holst du irgendwie eine Zeitung rein und setzt dich an den Tisch? Oder wie ist dein Morgenritual mit der Küche?
Also tatsächlich dadurch, dass es kleine Kinder bei uns in der Wohnung gibt, hat sich das sehr verändert. Und da für mich zum Kaffee trinken auch das Rauchen gehört. Wenn das Wetter schön ist, gehe ich auf den Balkon und rauche da, was sehr hübsch ist, weil es ein Südbalkon ist. Und wenn das Wetter schön ist, ist das mehr als angenehm. Oder ich gehe halt in mein Zimmer oder in mein Büro oder so und dann sitze ich da und
dann trinkst du Kaffee. Du bist kein Typ, der dann irgendwas essen muss zum Frühstück.
Doch, eigentlich mache ich das gerne, aber meistens habe ich nicht genug Zeit dazu, weil ich zu spät bin. Ich bin notorisch zu spät.
Und wenn du es nicht wärst, in einer idealen Welt, wenn du dich selbst programmieren könntest, Wie viel Zeit würdest du dir einberaumen dafür? Eine halbe Stunde? Und wie sähe das dann aus, was du morgens essen könntest oder würdest?
Also ich bin so ein bisschen so italienisch sozialisiert insofern, als das erste Frühstück für mich tatsächlich nur Kaffee mit bestenfalls irgendwas ein Stückchen Süßen ist. In Italien nennt man das prima colazione.
Schönes Wort.
Ja. Toll. Das ist das Erste, was man sich nur damit man wach wird und der Zuckerspiegel so hoch ist, dass man arbeiten kann. Und dann gibt's Colazione, das ist dann ein bisschen später. Das kommt eigentlich so von den Bauern, die dann nachlegen müssen. Und wenn ich die Möglichkeit habe, dann darf das durchaus ein bisschen opulenter sein. Da kann man, das weiß ich nicht, das kann vielfältig sein. Da kann ich mir durchaus vorstellen, dass man da schon so irgendwie Omelettes oder sowas sich macht. Oder in Israel gibt's dann so Shashuka oder so solche, ja, alles Mögliche. Also durchaus auch was Warmes. Oder es gibt halt tolle Semmeln oder Schrippen, wie man hier sagt.
Früher, so in den 80ern und 90ern, war ja dieses Frühstücken gehen.
Hm. Ah, ja,
so,
ne?
Das war so, ja, auch so, also Brunch auch, ja, aber auch Frühstücken gehen.
Das
habe ich irre häufig gemacht. Ja. Ja. Wirklich lange geschlafen und dann, ja, ne, weil die Jobs eben erst abends stattfanden und so.
Ja, das war so das Berliner Slackertum.
Gar nicht in Berlin. Nein. Wir reden hier über die niedersächsische Landeshauptstadt Hannover. Ganz am Puls der Zeit. Und wenn ich mir überlege, dass diese Frühstücke natürlich auch immer, da kriegte man ja viel mehr,
ja,
als man
überhaupt essen konnte.
Eigentlich, ja. Also wie ärgerlich, was man dann da irgendwie so zurück, und damit es nicht zurückgeht und nicht weggeworfen wird, isst man ja dann über so einen längeren Zeit, obwohl man schon längst keinen Hunger mehr hat, aber da setzt wahrscheinlich dieses Savoir-vivre ein. Das ist schon wichtig, um an solchen Menschen vorbeizugehen.
Mhm.
Und ganz viel in sie hineinzudeuten. Nämlich zu denken, die sind viel sinnlicher, das sind Genießer, die lassen sich Zeit.
Ich weiß nicht.
Oh,
sowas denke ich nicht.
Ich denke sowas, ja. Ich denke ganz häufig, wenn ich morgens mit dem Hund eine Runde mache oder dann die zweite Runde und ich sehe dann so Leute, die dann so mit einer Zeitung irgendwo sitzen und vielleicht so ein Frühstück, dann denke ich so, wieso mache ich das nie? Ich weiß aber, wenn ich da säße, würde ich gar nicht die Ruhe haben, in die Zeitung zu gucken. Und ich würde denken, ja, und jetzt habe ich hier noch, ich bin satt, soll ich jetzt einfach weiter essen?
Ja, ich weiß auch nicht, was das soll. Also ich wüsste nicht, was man, ich habe keine Ahnung. Ich denke auch nicht, ah, das ist Savoir-vivre. Ich denke nur, diese Idioten, was machen die denn da? Haben nichts Besseres zu tun.
Ja, wir haben, also als wir uns vorhin getroffen haben, haben wir kurz darüber gesprochen, dass ich gesagt habe, Martin, machst du wirklich auch Toast Hawaii? Weil wir hatten vorher noch ein anderes Interview miteinander, hörbar. Und ich war so freudig erstaunt, denn ich weiß, dass es irre lange gedauert hat, bis es möglich war, dich mal zu interviewen, was unterschiedliche Gründe hatte. Also wir sprechen aber hier über viele Jahre. Aber als ich dann von deiner Zusage hörte und dann auch hörte, dass du Lust hast, Toast Hawaii zu machen, habe ich gedacht, oh wow, das finde ich ja toll. Aber weißt du eigentlich, dass wir dann eine Stunde lang nur über Essen sprechen?
Ja, das wusste ich nicht.
Doch, das
wusste, also doch, ich wusste, dass es um sowas geht, aber ich hatte keine.
Und da habe ich dann nämlich gesagt, du kannst noch abspringen, weil nichts wäre schlimmer, als würdest du vor mir sitzen und würdest sagen, ganz ehrlich, ja, essen, weil man essen muss, aber eigentlich ist mir das ganz egal. Ich habe inzwischen ein Gefühl dafür, dass du sehr gerne isst und dass du auch offenbar sehr, sehr gut kochen kannst und dir Essen auch nicht einerlei ist.
Nee, ich gehe wahnsinnig gerne auch essen. Als du vorhin erzählt hast, was machst du nach der Vorstellung und dann fällt dir plötzlich auf, dass du noch was essen möchtest. Das ist niemals der Fall, weil ich eigentlich, ich glaube, ich kenne in jeder Stadt, in der ich gearbeitet habe, die Restaurants, die spät noch gute Küche haben, also jenseits von einem Imbiss, meine ich. Ich weiß einfach, wenn die Vorstellung vorbei ist, ich werde auch nervös, wenn Leute in der Kantine diese Zeit überschreiten, wenn ich Gäste habe oder Besuch habe, ja, und man kommt in so ein Gespräch und ich weiß, das Restaurant macht gleich zu, dann kriege ich richtig schlechte Laune. Also die können dann gerne mitkommen,
ja.
Aber es gibt dann auch, weißt du, so einen Leichtsinn dafür.
Ich
weiß ganz genau, da ist noch bis maximal halb zwölf Küche.
Kommt jetzt in die Puschen, ja, Mann, genau. Was gibt's denn da, genau, so lange zu labern? Genau.
Wir können dann ewig da sitzen.
Ja.
Also es ist so ein Belohnungswunsch, der damit verbunden ist. Und
ja,
ich finde, ich kann auch vor den Vorstellungen nicht essen.
Aus Nervosität oder weil du dann...
Keine Ahnung, ja. Das,
dein Körper ist dann...
Also ich muss einigermaßen Vielleicht so, also es muss vor 3 gewesen sein, dass ich was gegessen habe und dann kann ich nicht, ich kann nicht so eine halbe Stunde vor der Vorstellung was essen.
Okay. Es gibt hier die Tradition, der ist relativ schwer. So, ich würde dich bitten, nacheinander 3 Begriffe zu ziehen und kurz zu freestylen. Fang mal an, das erschließt sich von selbst. Zieh mal den ersten Begriff.
Pfeffermühle.
Guck mal.
Pfeffermühle, ja. Ja, sagt mir eine Menge, Pfeffermühle.
Na cool, jetzt sag uns, was es dir sagt.
Also Pfeffermühle erstmal ein essentielles, nicht nur ein essentielles Gewürz, sondern auch ein essentielles Instrument. Also Pfeffermühlen, da lege ich schon großen Wert drauf. Ich habe eine ziemlich tolle Pfeffermühle, ehrlich gesagt, oder mehrere.
Mehrere? Ja, in verschiedenen Größen oder von verschiedenen Größen?
Ja? In verschiedenen Größen, ja. Genau, also Pfeffermühle muss sein, kann ich nur sagen.
Ja, natürlich, aber so einfach ist es ja nicht. Also wenn du jetzt so einen leichten Fetischismus da hast, sind es natürlich tolle Mahlwerke. Also das ist das, worauf man wahrscheinlich achten sollte bei einer Pfeffermühle. Was kannst du da als Pro uns raten? Du musst jetzt keine Firma nennen, sei denn, die bezahlen dich anständig dafür.
Leider nicht, da gibt es niemanden, der mich bezahlt für sowas.
Ja, gut, dann,
also aber du hast eigentlich das Wesentliche schon das gesagt, das Mahlwerk.
Ja, klar.
So, dann ist es
und das gibt es ja aus, da ist das wahrscheinlich wie bei Kaffeemühlen, gibt es das aus Keramik, das gibt es aus Metall. Ja. Und du würdest immer bevorzugen?
Also es darf auf gar keinen Fall, diese Mühlen, die man, also man kann ja Pfeffer kaufen in so Plastik, also wo sozusagen der Pfeffer schon in der Mühle drin ist, davon muss ich definitiv abraten, weil da immer so Kunststoffmahlwerke.
Oh ja, okay.
Und das darf man nicht. Und sonst ist es eigentlich egal. Und letzten Endes braucht man auch keine Pfeffermühle. Man kann ihn auch mit einem Mörser zerstören.
Och, sag mal, jetzt machst du ja das ganze Narrativ kaputt. Ja. Eben war das noch existenziell. Ja. Und jetzt braucht man ihn gar nicht. Man kann auch mit dem Schuh drauf treten.
Würde ich nicht machen.
Nein. Ja. Okay, gut. Und hast du es gerne scharf?
Ja, ich esse ja gerne scharf.
Und müssen sie lang sein oder dürfen sie nicht lang sein? Es gibt ja diese, auch wieder 80er, 90er Jahre, diese Poser, ganz genau. Ja. Schade, dass man dich jetzt gerade nicht sehen konnte. Diese 4 Meter langen Dinger mit Beleuchtung und automatisch und schnippischnapp. Nein, gut. Dann finde ich, hast du jetzt genug zum Begriff Pfeffermühle gesagt. Danke dafür. Der nächste Begriff bitte, ja.
Was steht hier? Belegte Brote. Oh ja, belegte Brote. Einfach toll.
Wann isst du denn belegte Brote? Machst du manchmal Picknick?
Nein, zu Hause. Belegte Brote sind ein Traum.
Also bist du auch ein Armbrotesser?
Ja.
Ah,
ja.
Ja.
Ich finde zum Beispiel, das kann wirklich groß sein. Zum Beispiel bei meiner Großmutter gab es abends eigentlich immer nur sowas wie belegte Brote, aber vieles noch dazu.
Gürkchen
und
diese kleinen Silberzwiebeln, diese
richtig,
bestimmt, ne?
Genau, ich sehe, du kennst dich aus und das konnte sehr opulent sein. Und das war sehr genussvoll. Also belegte Brote ist eine feine Sache, aber in verschiedene Richtungen. Belegte Brote bedeutet natürlich auch mitnehmbar, ja, und das ist die hohe Kunst der in Amerika sehr geschätzte Sandwich in verschiedenen.
Hast du jemals begriffen, warum da diese, also ich meine, warum da auch noch der Rand vom Weißbrot abgeschnitten wird?
Nee.
Dafür müssen wir auch keine Zeit mehr schenken.
Nee, das ist auch nicht. Aber es gibt's ja, in Italien gibt's das auch, die Tramezzini, da wird das dann auch so abgeschnitten. Aus so ein Purismus oder so, das den ich nicht verstehe.
Und der letzte Begriff, bitte sehr, Herr Wuttke.
So, was ist das hier? Rezeptsammlung. Ja, gibt's auch.
Hast du?
Zum Teil sind die von Margarita noch, die Rezepte. Sie hatte eine große Aufmerksamkeit dafür. Sogar noch ein kleines, sehr zerfleddertes Heft. Jedenfalls gibt's solche Rezeptsammlungen und es gibt auch alte Rezeptbücher oder Kochbücher, als auch neue. Also ich kann mich auch durchaus erfreuen an so einem Kochbuch.
Aha, das ist so ein kleiner Hinweis, dass die Menschen, die dich jetzt kennen und hören, dass sie wissen, ne, sie können dir das Neue. Hast du dir jemals Rezepte von deiner Großmutter oder von jemandem geben lassen, der dich besonders gut bekocht hat?
Ich habe schon danach gefragt.
Ja.
Aber ich bin ziemlich schusselig. Ich verliere das dann, selbst wenn ich es mir aufgeschrieben habe, ist es weg.
Es ist weg.
Also muss ich mich erinnern.
Ja.
Und irgendwie, man erinnert sich dann doch an so ein Prinzip und dann wird es einem hin und wieder mal gelingen oder nicht gelingen oder sowas.
Du kannst das Ding abstellen, das Schwere. Und bevor wir jetzt zur Abschlussrubrik kommen, noch Eine andere Frage, gibt es oder gab es in deinem oder eurem Leben ein Küchengerät, eine Anschaffung, mit der ihr überhaupt nicht klargekommen seid, die völlig überflüssig war, die ihr nie benutzt habt und wieder weiter verschenkt oder vor die Tür gestellt habt?
Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
Ich glaube, es gab immer wieder mal so Maschinen, wo man denkt, das muss man jetzt unbedingt haben und das bringt es irgendwie. Ja, es gibt einige, ich wüsste jetzt keine zu nennen so richtig. Dazu gehören verschiedene, es gab ja viele Generationen von so Entsafterzeug und all sowas. Dann denkt man immer, vor allen Dingen, wenn die Kinder da sind, oh, sowas brauchen wir wahnsinnig dringend, unbedingt und so. Aber es hat sich bei uns nicht, dazu war unser Leben nicht gedacht, mit solchen Maschinen zusammenzuleben und sinnvoll zusammenzuleben.
So, nächstes Thema. Entweder oder. Rote Beete.
Ja.
Pilze.
Ja.
Aal?
Ja, aber ja, ich habe bei Aal habe ich ein bisschen ein Problem, weil ich mal, da war ich auch ein kleiner Junge, mit meinem Vater waren wir am Steinhuder Meer.
Ja,
sagt er das was? Also ganz in der Nähe, wo du herkommst. Und das ist ja sehr bekannt oder muss irgendwie in irgendeiner Weise mit Aal in Verbindung. Mhm. Jedenfalls mein Vater, wenn wir da vorbeifuhren, haben wir gerne am Steinhuder Meer gehalten und er wollte da immer Aal essen. Mhm. Also er hatte irgendeine Erinnerung daran. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich da so berühmt ist, aber dann man fuhr da immer irgendwo hin und kaufte Aal und da habe ich Aal gegessen und es wurde mir einmal furchtbar schlecht davon und ich habe mich da zu Tode gekotzt, um ehrlich zu sein. Ja. Und darum ist Aal so ein bisschen schwierig, aber das sind viele Jahre vergangen und ich weiß schon, dass das sehr gut sein kann.
Rosenkohl.
Ja.
Grünkohl.
Ja.
Rotkohl.
Ja, alle Kohls.
Blumenkohl. Meeresfrüchte.
Oh ja.
Kapern.
Sehr.
Koriander.
Ja.
Ingwer.
Ja.
Oliven.
Ja.
Innereien, hast du ja schon gesagt. Liebst du Lakritz?
Ja.
Gurken?
Ja.
Rosinen?
Ja.
Sag mal, du hattest noch kein Nein. Nee. Ne? Kümmel?
Oh ja, habe ich gestern aufwendig benutzt.
Stollen?
Auch.
Austern?
Oh ja.
Gorgonzola?
Ja.
Fenchel?
Oh ja.
Oh, verrückt. Ich glaube, du bist der erste Mensch, der nur Ja's hatte.
Ja.
Was magst du nicht?
Wenig.
Aber irgendwas muss es geben.
Warum? Es gibt Sachen, die ich nicht so gerne mag.
Zum Beispiel?
Weiß ich jetzt auch gar nicht. Also es gibt ja so eine komische Leidenschaft für Zucchini. Also ich wüsste zum Beispiel, was man mit Zucchini macht, aber es ist nicht unbedingt das Gemüse, wo ich jetzt in die Luft springe, wenn das dabei ist. Da finde ich Sachen.
Du meinst, sie ist ein bisschen überschätzt.
Ja, die Zucchini ist definitiv, das hast du sehr schön gesagt, die Zucchini an sich ist definitiv überschätzt.
Aber die will ja auch, ich finde, der Zucchini kann man das nicht vorwerfen, weil die hat nie von sich aus gesagt, oh, ich bin die Schönste, ich bin die Leckerste, ich bin die Größte, sondern die ist einfach immer, die bietet sich so an. Die sagt, hey, wenn ihr wollt, packt mich nehmt mich dazu oder lasst mich im Kühlschrank, da bleibe ich auch eine Weile. Ich finde Zucchinis wahnsinnig sozial.
Also während ich gerade die...
Spürst du auch, dass ich recht habe, oder?
Ja, während ich die Zucchini dissen will, erinnere ich mich an ein Restaurant in Florenz und da gab es gefüllte so Kugel-Zucchini.
Ja, ja.
Unfassbar
so.
Gut. Unfassbar gut, ja. Also ich muss das alles zurücknehmen.
Okay. Kaffee oder Tee?
Dann am Ende doch Kaffee.
Rotwein oder Weißwein?
Rot.
Sushi oder Fondue?
Sushi.
Falafel oder Burger?
Oh, das ist schwer. Burger.
Wie oft isst du Burger?
From time to time. Ja, doch, ja, relativ.
Mit Süßkartoffelpommes, mit richtigen Pommes?
Eher mit richtigen Pommes.
Und dann rot-weiß oder nur weiß oder nur rot oder gar nichts?
Rot-weiß eigentlich. Ich bin aus dem
Deine Ruhrgebiet. Wurzeln wollte ich gerade sagen. Da kommen wir. Das ist das Klischee. Mhm. Reis oder Nudeln?
Oh.
Ja, es ist hart. Es ist hart.
Unentscheidbar, wirklich unentscheidbar. Ja, leider.
Pass auf, gleich setze ich noch einen drauf. Ja. Pass auf. Ja. Du musst irgendeine Tendenz, Reis oder Nudeln?
Am Ende einfach wegen der Häufigkeit, glaube ich, Nudeln. Ne?
Kartoffeln oder Reis?
Wie soll man das entscheiden?
Ja, ich weiß, aber da müssen alle durch.
Vielleicht, weil ich mich besser auskenne, dachte dann doch Kartoffeln.
Okay, aber jetzt kommt was, es ist unausweichlich. Hm. Kartoffeln oder Nudeln? Ja, es tut mir wahnsinnig leid, dich am Ende so traktieren zu müssen. Du hast so gut mitgemacht, Martin. Weißt du was? Und deswegen lasse ich dir, ich lasse dir die Freiheit darauf nicht entscheiden, dich da nicht entscheiden
zu müssen. Ich sage einfach Nudeln, okay.
Lieber griechisches oder italienisches Essen?
Italienisch, glaube ich, ja.
Und was liegt auf der perfekten Pizza?
Ich würde sagen, die perfekte Pizza hat am wenigsten, also das spielt die geringste Rolle, was auf der
Der Teig ist das wichtig und das Sugo, oder?
Ja, ja, genau.
Was ist wichtiger, Teig? Also dass er dünn ist, der Teig, dass er kross ist, der Teig, dass er, oder wie liebst du ihn?
Ja, wenn er dünn ist. Ja, das mag ich eigentlich am liebsten.
Und soll er Geräusche machen oder ist das nicht wichtig?
Es muss crispy sein.
Ja. Okay. Ja. Ich finde, Martin, dafür, dass du eigentlich gar nicht so, dass ich eigentlich gar nicht so, ich finde, es ist super geworden. Und dein Magen knurrt die ganze Zeit vor allen Dingen. Vor dir stehen Lebensmittel,
Ich hatte keine Zeit, deinen herrlichen Datteln.
Keine Zeit. Hier sind auch noch Mandarinen, wenn du möchtest. Okay. Ja?
Ich esse jetzt noch eine von deinen.
Also es war wirklich klasse. Und ich weiß auf jeden Fall, wenn ich mal spät essen gehen möchte oder in irgendeiner Stadt lande, wo ich das Gefühl habe, hier ist ja alles zu, ich werde mich an dich wenden. Mhm. Du hast die richtigen Adressen.
Absolut.
Okay. Mhm. Ach so, Mensch, ich muss ja so rausgehen, wie ich aus allen Gesprächen rausgehe. Wenn das jetzt hier ein gemeinsames Essen wäre und wir würden jetzt zahlen und der Kellner würde kommen und sagen, na, noch ein Schnaps aufs Haus oder wollen Sie noch ein Dessert oder eine Käseplatte oder ein Espresso? Wie gehst du raus aus so einem Essen?
Und zum Schluss das Dessert.
Es kommt erstens darauf an, was ich vorher gegessen
habe. Ja, du hast noch ein bisschen Platz.
Nein, aber ich meine auch, was, weißt du, was
okay,
da vorher...
Okay, ja, okay. Sagen wir mal, du hast, pass auf, weißt du, was du gegessen hast? Mhm. Du hast zwei Vorspeisen gegessen, die aber groß waren. Mhm. Und das zweite war Thunfisch-Tatar. Mhm. Und die erste Vorspeise war eine Artischocke. Dann hast du sehr viel von dem guten Weißbrot mit dem Olivenöl gegessen. Und dann hat es dir auch gereicht, dass das zweite auch nur eine Vorspeise war, nämlich ein hervorragendes, am Tisch angerichtetes Thunfisch-Tatar. Mhm. Oh geil, das könnte ich jetzt auch essen übrigens. Und du auch.
Die drauf, ne?
So, du bist de facto satt, aber da ist noch Platz.
Ja.
Oh.
Also sowas wie Crêpe Suzette kann ich mir dann doch immer noch vorstellen oder so. Oder eben was mit Eis kann ich mir auch vorstellen. Oder nein, ich weiß es. Mascarpone mit Früchten oder sowas.
Ja.
So mit so
in so einer
Frutti del Bosco.
Erdbeersaison vielleicht oder sowas.
Mit frischen Früchten.
Frische Früchte. Ja. Hm. Gut, ist eine gute Antwort.
Ja.
Vielen Dank.
Dafür nicht.
Toast dabei ist eine Studio Bummens Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Dieser Podcast wurde präsentiert von DM Bio.